The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen vorweihnachtlichen Tag. Heute ist Donnerstag, der 18. Dezember.
Good evening, America. 11 months ago, I inherited a mess and I'm fixing it.
Donald Trump hat sich in der Nacht an seinem liebsten Platz auf dieser Erde eingefunden, auf dem Fernsehbildschirm der Amerikaner. Es war sein Geschenk an sie und ja, auch an sich selbst. Es war 3 Uhr unserer Zeit, Trump hielt im Weißen Haus vor der amerikanischen Flagge und nett geschmückten Tannenzweigen eine Rede an die Nation.
Inflation is stopped, wages are up, prices are down, our nation is strong, America is respected. And our country is back, stronger than ever before.
18 Minuten Druckbetankung. Die große Message: Mit ihm als Präsident habe der Durchschnittsamerikaner viel mehr Geld in der Tasche. Alles werde auf einmal billiger, die Eier und auch der Weihnachtstruthahn Santa Trump.
The price of a Thanksgiving turkey was down 33% compared to the Biden last year. The price of eggs is down 82% since March and everything else is falling rapidly and it's not done yet.
Er rechnete vor, wie viel der einfache Bauarbeiter, der einfache Kohlekumpel, dank ihm nun angeblich mehr in der Tasche hat.
Under Biden, real wages plummeted by $3,000. Under Trump, the typical factory worker has seen a wage increase of $1,300. For construction workers, it's $1,800. For miners, we're bringing back clean, beautiful coal. It's $3,300.
Und auch die Inflation sei gestoppt, dank ihm. Was zur Wahrheit gehört, ist natürlich, dass schon unter dem Vorgänger, unter Joe Biden, die Teuerungsrate gesunken war. Sei es drum. Die Reallöhne, also Lohnsteigerung minus Inflation, ist in Wahrheit nur sehr minimal gestiegen, eigentlich kaum spürbar. Die Zahlen, die Trump da nennt, sind willkürlich, ohne Beleg. Sie stimmen in dieser Höhe auf gar keinen Fall. Auch die Regierungsstatistik nennt diese Steigerungsraten nicht. Für Trump egal, er will ja auf was ganz anderes hinaus, denn was ist der Grund für diesen vermeintlichen Geldsegen? Es sei die Big Beautiful Bill, also das Trumpsche Steuersenkungsgesetz und natürlich seine Zollpolitik. Zölle seien, er erinnert uns nochmal daran, sein liebstes Wort.
Much of this success has been accomplished by tariffs. My favorite word, tariffs, which for many decades have been used successfully by other countries against us. But not anymore.
Zur Feier des Tages kündigte er an, den Soldaten ein extra Geld zu geben, eine Warriors Dividend, wie er das nennt, eine Dividende für Kämpfer.
Military service members will receive a special, we call Warrior Dividend before Christmas, a Warrior Dividend in honor of our nation's founding in 1776. We are sending every soldier $1,776.
Tja, das ist eine Anspielung auf das Jahr der Unabhängigkeitserklärung, also 1776. Natürlich richtet der Präsident auch ein Wort gegen die illegale Zuwanderung. Unter ihm seien in den vergangenen 7 Monaten angeblich 0 illegale Einwanderer ins Land gekommen. Das ist zumindest mal fragwürdig angesichts einer über 3000 Kilometer langen Grenze. Allein zu Mexiko. Joe Biden habe immer auf den Kongress verwiesen beim Thema Migration. Dabei habe es doch gar keine Gesetze gebraucht, sondern nur einen neuen Präsidenten. So Trump. Ein denkwürdiger Satz.
For the past 7 months, 0 illegal aliens have been allowed into our country. A feat which everyone said was absolutely impossible. Do you remember when Joe Biden said that he needed Congress to pass legislation to help close the border? As it turned out, we didn't need legislation, we just needed a new president.
Was er nicht erwähnte, Russland, Putin, Ukraine-Krieg, Venezuela, die Wörter Europa und China tauchten nicht auf. Fazit: Donald Trump hat nicht mit uns Europäern gesprochen, sondern mit seinen Landsleuten und hier insbesondere mit Little Joe und der Working Mom. Seine Botschaft, alles im Griff. Ihr könnt euch wieder schlafen legen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Ökonom Professor Gunter Schnabel klärt uns gleich auf über den Merz-Plan, russische Gelder in Europa zu pfänden.
Das ist ein Eingriff in die Eigentumsrechte.
Außerdem unsere Börsenreporterin Anne Schwedt berichtet über die neuesten Zahlen aus der KI-Industrie. Und wir verschenken heute Morgen 1000 Pioneer-Mitgliedschaften an junge Podcast-Hörerinnen und Hörer. Und zwar 1000 Mitgliedschaften, die andere Menschen, nämlich erwachsene Pioneers, für euch schon bezahlt haben. Alle Infos dazu gleich. Und dann geht es heute Morgen um ein historisches Stückchen Papier aus dem SED-Politbüro, das die Journalisten und die Gerichte bis heute beschäftigt.
Die entscheidende Frage wird sein, wird die Europäische Union das bereits eingefrorene russische Staatsvermögen für die Verteidigung der Ukraine nutzbar machen können? Es geht bei dieser Frage um nicht mehr und um nicht weniger als um die europäische Sicherheit und Souveränität.
Der Kanzler braucht Geld, um die Ukraine zu unterstützen. Das macht Sinn. Schöner wäre es, wenn Friedrich Merz mit offenem Visier spielen würde und der Bevölkerung einfach die Wahrheit zumutet, nämlich, dass diese Zuwendung von Waffen und Geldern an Selenskyj und seine tapferen Truppen, durch höhere Steuern oder durch Kriegskredite finanziert werden müsste. Doch das möchte Merz nicht sagen. Steuern will er nicht erhöhen und Kredite hatte er schon reichlich aufgenommen. Also muss ein Trick her. Er will sich heute beim Europagipfel der Staats- und Regierungschefs dafür einsetzen, die Vermögenswerte der russischen Zentralbank, die sich in Europa befinden, zu pfänden, um mit diesen Milliardengeldern Kredite dann wiederum aufzunehmen, die die ukrainische Armee für die nächsten 2 Jahre, sagen wir mal, finanzieren. Das Ganze soll heute, wenn es nach Friedrich Merz geht, in Brüssel beschlossen werden. Nicht alle sind dafür. Zum Sachverhalt nochmal. Das meiste dieses eingefrorenen russischen Geldes, der Frozen Assets, liegt in Belgien bei einem Dienstleister namens Euroclear. Der Trick geht so. Die EU leiht sich von Euroclear Milliarden und gibt dieses Geld an die Ukraine als Darlehen. Die Ukrainer zahlen das dann zurück, wenn sie irgendwann Reparationen der Russen bekommen. Die Belgier haben Bedenken, dass das klappt und sie haben auch die Sorge, dass davon ein furchtbarer systemischer Schock insgesamt auf die Finanzmärkte ausgehen könnte. Ich teile diese Sorge des belgischen Außenministers. Der Kapitalmarkt funktioniert nämlich nach den Mechanismen von Angebot und Nachfrage. Das Geld muss sich frei bewegen können. Wer diese Finanzmärkte jetzt politisiert, sie zum Schlachtfeld im Krieg macht, der tut sich selbst keinen Gefallen. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Auch unsere Vermögenswerte im Ausland wären nicht mehr sicher. Der Euro wiederum braucht aber das Vertrauen der Anleger. Auch der aus Nahost oder Lateinamerika, China, der braucht das Vertrauen dieser Anleger, dass das Geld im Euroraum sicher ist und nicht je nach Kassenlage konfisziert wird. Und was passiert eigentlich, wenn der Krieg jetzt zu Ende ist und Russland seine Vermögenswerte wieder zurückbekommt? Zum Beispiel in einem Friedensvertrag. Laut dem Merz-Plan wird das russische Geld nicht zurückgegeben, sondern für die Tilgung eingesetzt. Tja, aber das ist wahrscheinlich eine Rechnung ohne den Wirt. Putin ist durchaus in der Lage, im Rahmen eines Friedensvertrages genau diese Gelder zurückzufordern. Wer soll ihn hindern? Im Moment ist er ohnehin eher in der günstigeren Position. Der Westen wird diese Forderung von Friedrich Merz nicht durchsetzen können. Deswegen war auch in einer früheren Version der Merz-Idee die EZB der entscheidende Spieler, das, was die Märkte den Lender of Last Resort nennen. Lender of Last Resort meint, wenn keiner mehr zahlt, wer zahlt dann? Das russische Geld ist wieder in Russland. Wer ist der letzte Mann, der zahlt? Die letzte Institution, die EZB. Das wollte Friedrich Merz. Das ist illegal und wurde deshalb wieder aus dem Plan gestrichen. Und nun basiert die ganze Idee auf der Annahme, Putin zahlt nach dem Krieg den Wiederaufbau und auch die Reparationen an die Ukraine, sodass diese Kriegskredite getilgt werden können. Naja, das wäre ja wohl zu schön, um wahr zu sein. Professor Gunter Schnabel ist Ökonom und Direktor des Thinktanks Flossbach von Storch Research Institute. Mein Kollege Philipp Heinrich, Fachmann für Kapitalmärkte in der Pioneer-Redaktion, hat ihn angerufen und mit ihm über dieses komplizierte Thema gesprochen. Aber ich glaube und ich denke und ich weiß, wir werden das jetzt gleich besser verstehen, wenn Philipp und Professor Schnabel darüber sprechen.
Einen wunderschönen guten Morgen, Professor Gunter Schnabel.
Guten Morgen, Herr Heinrich.
Herr Schnabel, in Europa gibt es ja Politiker, darunter unseren Bundeskanzler Friedrich Merz, die das in Europa befindliche eingefrorene Vermögen der russischen Zentralbank zur Finanzierung des Ukraine-Kriegs nutzen wollen. Als Sie das gehört haben, was ist Ihnen da als liberalen Ökonomen, was haben Sie sich dabei gedacht?
Ja, das Erste, das mir in den Kopf gekommen ist, ist natürlich, das ist ein Eingriff in die Eigentumsrechte. Auch Russland hat Eigentumsrechte, aber es ist natürlich auch ein Sonderfall. Wir haben ein Land, das einen Krieg vom Zaun gebrochen hat. Das Land soll für den Schaden, den es anrichtet, bezahlen. Und deswegen könnte man den Fall auch aus der Sicht des Haftungsprinzips interpretieren. Russland haftet für den Schaden, den es anrichtet.
Aber wenn wir in dieses Eigentumsrecht jetzt eingreifen, beschädigen wir damit nicht eigentlich einen Eckpfeiler unseres liberalen Denkens, beziehungsweise beschädigen wir nicht das Vertrauen, dass dieser Eckpfeiler, das Eigentumsrecht, universell Bestand hat?
Ja, zumindest würde man voraussetzen, wenn es so einen Eingriff in die Eigentumsrechte von Russland gibt, dass es auch einen internationalen Rechtsrahmen gibt, der das erlaubt. Und genau das ist aber unsicher. Die russische Zentralbank hat sofort betont, dass dieser Schritt illegal ist. Und man muss natürlich auch bedenken, dass es in Deutschland auch immer mehr Forderungen gibt, in Eigentumsrechte einzugreifen. Und aus dieser Sicht sollte man natürlich auch sehr vorsichtig sein.
Wenn jetzt russische Akteure sagen, dass das illegal ist, dann ist das vermutlich wenig überraschend. Es gibt ja auch bei uns im Westen sehr, sehr gewichtige Stimmen, die das gelinde gesagt kritisch sehen. Also ich denke da zum Beispiel an Kenneth Rogoff, den Harvard-Professor und früheren Chefökonomen des Internationalen Währungsfonds oder die belgische Regierung oder auch die EZB. Die sehen große systemische Risiken, weil sie fürchten, dass wenn wir die Gelder konfiszieren, das Vertrauen in die Rechtssicherheit der Eurozone schwindet. Teilen Sie diese Bedenken?
Ja, ich glaube, man muss differenzieren. Ich glaube, dass die Konfiszierung von russischem Vermögen in der Europäischen Union keine allgemeine Kapitalflucht auslösen würde. Also ich habe keine Bedenken, dass kurzfristig das Vertrauen in die EU-Finanzmärkte geschädigt würde. Aber meine Bedenken gehen durchaus weiter, dass die EU die neuen Ukraine-Kredite mit dem russischen Vermögen besichern muss, zeigt eigentlich, dass die EU-Kernländer schon überschuldet sind. Ja, also sie brauchen jetzt Sicherheiten, weil sie selbst schon über beide Ohren verschuldet sind. Und wenn das dazu führt, dass am Ende die Europäische Zentralbank EU-Anleihen kaufen muss, um einen Anstieg der Risikoprämien auf die EU-Anleihen zu verhindern, dann wird natürlich das Vertrauen in den Euro weiter verloren gehen. Der Euro wird abwerten und das wird sicherlich dann auch die Finanzmarktstabilität in der Europäischen Union unterminieren.
Aber was ist denn diese Konfiszierung der russischen Gelder in Ihren Augen? Ist das so eine Art fauler Trick, um die eigenen Hausaufgaben nicht machen zu müssen?
Ja, so könnte man das sehen. Das Vermögen wird jetzt auch nicht direkt konfisziert. Es wird nur als Sicherheit für die EU-Kredite herangezogen und aus meiner Sicht eine sehr unsichere Sicherheit.
Jetzt ist die Politik natürlich gern kreativ. Will sagen, wenn wir jetzt irgendwo die Büchse der Pandora öffnen und in die Eigentumsrechte Russlands eingreifen. Vielleicht auch unter Gründen, die sich politisch, moralisch oder wie auch immer gut argumentieren lassen. Laufen wir denn aber nicht Gefahr, dass Politik, da sie kreativ ist, auch andere Gründe finden wird, um die Eigentumsrechte, wie gesagt, nochmal ein Eckpfeiler des Finanzsystems und unseres liberalen Denkens außer Kraft zu setzen. Beispielsweise, ich denke jetzt mal frei, weil wir irgendwie die Chinesen für ihre Umweltschäden zur Rechenschaft ziehen wollen und dafür zur Kompensation ihr Vermögen konfiszieren.
Ja, ich glaube, Fakt ist, die Staatsverschuldung ist hoch und es fällt den Regierungen sehr, sehr schwer, die Staatsverschuldung über Ausgabenkürzungen abzutragen. Es ist natürlich eine Alternative, dass man sagt, man konfisziert das Vermögen von anderen Ländern, um die eigene Staatsverschuldung abzutragen. Man sieht aber schon, dass das mit großen Schwierigkeiten verbunden ist, weil die rechtliche Grundlage fehlt und weil natürlich auch die Gefahr besteht, dass die Beziehung zu Russland eskaliert und dadurch neue Schäden entstehen. Deswegen bin ich immer noch der Meinung, dass die meisten Länder den Weg wählen werden, der für sie der einfachste ist, um die Staatsschulden abzutragen. Und das ist die finanzielle Repression. Die Zentralbanken kaufen Staatsanleihen, drücken dadurch die Zinsen auf die Staatsanleihen und erzeugen gleichzeitig Inflation. Und das ist ein einfacher Weg, Staatsverschuldung abzutragen, viel einfacher als im Konflikt mit anderen Ländern das Vermögen anderer Länder zu konfiszieren. Mhm.
Vielen Dank für diese interessanten und informativen Ausführungen heute Morgen.
Ja, sehr gerne und einen schönen Tag.
Unabhängiger Journalismus ist wichtiger denn je zuvor. Wir von The Pioneer wollen Menschen rausholen aus ihren Echokammern, in denen die Algorithmen immer nur die gleiche eigene Meinung reinspülen. Wir wollen Zugänge schaffen, Zugänge zu geprüften Fakten und zur Meinung der anderen. Deswegen haben wir vor 2 Monaten die Pioneer Academy gegründet. Das Tolle, 500 unserer erwachsenen Pioneers zahlen für 1000 junge Pioneers die Mitgliedschaft, also für Menschen unter 30, so dass ihr nichts bezahlen müsst. Alle Texte, alle Podcasts free of charge für ein ganzes Jahr. Zahlungsdaten braucht ihr bei uns nicht hinterlegen, Name und E-Mail-Adresse reichen. Ich will euch nicht betrügen, sondern ich will euch gewinnen als Hörerinnen und Hörer, als Leserinnen und Leser, als leidenschaftliche Demokraten. Also, wer unter 30 ist und sich eine dieser Mitgliedschaften sichern möchte, der sollte schnell in die Shownotes schauen und sich anmelden, denn die Plätze sind ja begrenzt. Wir wünschen Erkenntnisgewinn und danken allen Akademie-Unterstützern. Einfach mal machen, das ist ihr Motto. Und ihr dürft, könnt, sollt davon jetzt profitieren. Also den Link in den Shownotes. Auf geht's.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schaut die Community der KI-Interessierten, der künstliche Intelligenz Jünger auf Micron. Das ist ein großer Player bei den KI-Chips und Halbleitern und Anne Schwedt ist unsere Frau an der Wall Street und sie kennt sich aus. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, sag uns, die Quartalszahlen des Konzerns Micron waren ja mit Spannung erwartet worden. Aber warum genau eigentlich?
Ja, weil an der Wall Street war Micron in den letzten Monaten ein absoluter KI-Liebling und deshalb wurden die Quartalszahlen mit Spannung erwartet. Der Grund ist, Micron ist einer der wichtigsten Lieferanten für HBM, also High Bandwidth Memory. Das sind extrem schnelle Speicherchips, die in fast allen modernen KI-Beschleunigern wie Nvidias Blackwell-Chips stecken. Ohne diesen Speicher läuft kein großes KI-Modell und genau deshalb ist Micron plötzlich nicht mehr nur ein klassischer Speicherhersteller, sondern ein zentraler Player im KI-Boom. Investoren wollten vor allem 3 Dinge wissen. Erstens, ob die Nachfrage aus den Rechenzentren wirklich weiter explodiert. Zweitens, ob Micron die Preise und Margen halten kann, weil die Speicherbranche sonst sehr zyklisch ist. Und drittens, wie stark die Ausblickszahlen ausfallen, also ob der KI-Hype auch in den nächsten Quartalen weiterläuft. Und die Zahlen haben nachbörslich echt überzeugen können. Micron hat einen Rekordumsatz von $13,6 Milliarden erzielt, deutlich über den Erwartungen. Und die Margen sind sogar stark gestiegen, weil die KI-Speicher besonders teuer sind. Noch wichtiger war der Ausblick. Für das laufende Quartal sieht Micron einen Umsatz von rund $18,7 Milliarden und einen Gewinn, der doppelt so hoch liegt wie das, was Analysten erwartet hatten. Dieser Optimismus zeigt jetzt, dass die KI-Nachfrage bei Speicherchips derzeit echt noch stabil bleibt. Und die Anleger feierten diese Zahlen auch an der Wall Street mit einem nachbörslichen Aktienplus von über 8%, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass jemand an dem entscheidenden Dokument, das den Mauerfall schließlich ausgelöst hat, so kräftig verdient hat. Es war im Jahr 2014. Da kaufte das Haus der Geschichte in Bonn einen legendären Zettel für 25.000 Euro aus Steuergeldern. Es war dieser Zettel, den ein Mann ratlos wendete, auf der Suche nach einer entscheidenden Information. Doch die war auf dem Zettel nicht zu finden und so improvisierte der Mann die folgenden Worte.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
Der Mann war niemand Geringeres als das SED-Politbüro-Mitglied Günter Schabowski am 9. November 1989. Es war der Tag, an dem die Mauer noch nicht fiel, aber bröckelte dank Schabowskis offensichtlicher Ahnungslosigkeit. Erst 3 Tage zuvor hatte man ihn zum SED-Regierungssprecher gemacht. Nachdem über Ungarn schon DDR-Bürger offiziell in den Westen gereist waren, veranstaltete das Zentralkomitee der SED eine Tagung in ihrer Zentrale am Werderschen Markt. Das war vom 8. bis zum 10. November. Der DDR-Führung war ja längst klar, man muss was tun, man muss die Ausreisebestimmungen lockern, sonst kommt immer nur noch mehr Druck in den Kessel.
Heißt es, dass ab sofort die DDR-Bürger...
Schabowskis Aufgabe war es jetzt auf dieser Pressekonferenz, die neu beschlossenen Reiseregeln des SED-Zentralkomitees zu verkünden. Ab dem 10. November sollte man dauerhaft die DDR verlassen können, wenn man denn eine Ausbürgerung in Kauf nimmt. Und ja, auch temporäre Reisen ins Ausland sollten jetzt möglich sein, wenn sie denn bei der Volkspolizei angemeldet wurden. Aber in den Wirren dieses Novembers erreichte diese Information, diese, tja, sehr konditionierte Ausreise, den Pressesprecher Schabowski nur so halb. Und so blieb bei ihm nur hängen, Reisefreiheit ab jetzt. Ich war übrigens als junger Reporter der Wirtschaftswoche auf dieser Pressekonferenz dabei, in der Berliner Mohrenstraße. Und ich erinnere mich noch gut, die Tragweite dessen, was Schabowski da gesagt hatte, nicht verstanden zu haben. Wir alle, die Journalisten im Raum, haben die Pressekonferenz verlassen, ohne die leiseste Ahnung, dass da Historisches passiert war. Doch die Ostberliner, die haben genau zugehört und sie versammelten sich wenig später an der Mauer. Sie spürten, dass das System wackelte. Sie konnten auch das hören, was Schabowski so klar gar nicht gesagt hatte. Kurz und gut, nach einigen Stunden waren Tausende von Ostberlinern nicht mehr zu halten. Und die Berliner Mauer war zum ersten Mal löchrig geworden. Wer das Blatt mit Schabowskis Notizen aber damals dem Haus der Geschichte dann für das teure Geld verkaufte, das ist bis heute ein Geheimnis. Doch die Bild-Zeitung klagte und hat jetzt Recht bekommen, denn es geht ja immerhin um Steuerzahlergeld. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat entschieden, dass das Informationsinteresse der Presse wichtiger ist als die Anonymität des Verkäufers. Noch kennt man den Namen nicht, aber das wird sich bestimmt bald ändern. Die Familie von Günter Schabowski, die war es nicht, sagt zumindest seine Frau. Und er sagt gar nichts mehr. Denn Günter Schabowski ist verstorben.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass heute eine Frau im Rollstuhl ihren größten Traum sich erfüllen wird. Sie wird nämlich ins Weltall fliegen.
Und ich finde, dass wir definitiv in einer Zeit sind, wo eben man behinderte Leute von Raumfahrt nicht komplett ausschließen muss.
Ihr Name ist Michaela Benthaus. Sie wollte schon immer ins All. Als Kind war sie Fan von Luke Skywalker, Meister Yoda und dem ganzen Star Wars-Universum. Ihre Faszination, fremde Galaxien. Zugleich liebte sie das Extreme, Mountainbike, Parcours, Snowboard. Sie war jemand, der wusste, wie man körperliche Grenzen austestet. Doch dann kam der Tag, der alles verändert hat. Das war im Jahr 2018. Die damals 26-Jährige war mit ihrem Mountainbike unterwegs, downhill, volle Abfahrt, auf der Suche nach dem nächsten Adrenalinkick. Aber ein Sprung war zu hoch, der Fall zu tief. Ihr Wirbel war gebrochen und sie ist seither querschnittsgelähmt. Ihre Leidenschaft für den Sport gehörte ab diesem Moment der Vergangenheit an. Aber ihre Faszination für das Weltall, die ist geblieben. Und sie wurde sogar noch stärker. In München studierte sie Raumfahrttechnik, fand Arbeit bei der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA in den Niederlanden und erforscht dort seither den Mars. Doch dann lernte sie einen früheren SpaceX-Manager kennen und fragte ihn einfach mal ganz direkt, können eigentlich auch Menschen im Rollstuhl ins All fliegen? Tja, seine Antwort, ja. Kurzum, er stellte den Kontakt zu Blue Origin, dem Raumfahrtunternehmen von Jeff Bezos, her. Aus der Frage wurde ein konkreter Plan, der heute in die Tat umgesetzt wird. In der texanischen Wüste fliegt nämlich heute eine Rakete in den Himmel. Und in dieser Rakete sitzt Michaela Benthaus. Sie ist die erste Rollstuhlfahrerin im All. Ein Traum geht in Erfüllung. Der Weltraum ist schließlich für alle da. Und wenn der Weltraum für alle da ist, sollte das doch für die Erde auf jeden Fall auch gelten. Ich wünsche Ihnen und uns allen einen wunderbaren Start, nicht ins Weltall, aber in diesen neuen Tag. Und morgen hören Sie aus diesem Studio, von diesem Mikrofon aus, Chelsea Speaker. Bleiben Sie ihr, bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.